Es ist Montag und es ist der 2. Dezember für die, die es live hören. Und das ist das letzte Mal, dass wir in diesem Jahr miteinander sprechen. Also der Herr Lochthofen und ich. Danach geht's weiter mit Herrn Hucke. Herr Lochthofen, da wird man doch manchmal sentimental, wenn das Jahr zu Ende geht. Aber es ist auch eine Erleichterung. War ein turbulentes Jahr, oder?
Ja, die letzten Jahre waren alle so turbulent. Und in Deutschland ging es ja noch relativ ruhig zu, wenn Sie international sich das Ganze anschauen. Also insofern, wenn das nächste Jahr nicht schlechter wird als dieses, sehen wir doch schon gut dran.
Wir sind gezwungen oder wir wollen es auch ein bisschen den Schmerz spüren, über Politik immer wieder zu reden. Aber es ist ja das, was uns umgibt. Die Parteipolitik, die tut allerdings manchmal wirklich weh, wie ich finde. Und wenn man zur SPD schaut, da bin ich ratlos. Muss alles erst schlechter werden, bevor es besser wird bei der SPD?
Naja, der Prozess läuft ja schon lange, also wohin noch schlechter. Sie haben zu tun, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Es ist ja eine alte, ehrwürdige Partei mit vielen großen Köpfen. Die sind Ihnen einfach abhanden gekommen in den letzten Jahren. Sie sehen ja die Abfolge der vielen Vorsitzenden und man kann ja nur froh sein, dass das Prozedere jetzt erstmal zu Ende ist. Es war keine glückliche Wahl, sowas zu machen und die Art und Weise, wie sich auch dann die betroffenen Parteimitglieder geäußert haben, ist ja auch zumindest verwunderlich. Also insofern, man kann es nur hoffen, es wird besser, also Walter Borjans und Frau Esken, beide, glaube ich, hier in Thüringen kaum bekannt, aber auch über Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg hinaus, auch dort nicht gerade im Westen, sage ich mal, eine große Nummer. Die haben keine guten Chancen, aber wir wünschen ihnen natürlich alles Gute auf dem Weg, weil einfach die SPD gebraucht wird als eine linke Partei mit großer Kontinuität, mit großen Namen im Hintergrund. Aber denken Sie mal dran, man trifft ja heute noch viele SPD-Mitglieder, vor allem im Westen, die sagen, ich bin damals eingetreten, weil Willy Brandt, dieser Parteivorstand, der konnte inspirieren, der hatte eine Vorstellung gehabt, was er macht. Also wegen den zweien tritt keiner in die SPD ein, glaube ich.
Kommen wir zur AfD, das kommt nicht drum rum. Die sind auf der einen. Wollen Sie weiter über die SPD reden?
Ja, klar, müssen wir doch, ob die Große Koalition noch überlebt, weil sie wird ja ständig schlecht geredet, auch den Mitgliedern dieser Koalition, die stellen sich manchmal ein bisschen dumm an, aber ich bleibe hier bei meiner Grundsatzthese, also wenn wir mal nach 10 Jahren zurückblicken werden, vieles erobert, das noch schön und ruhig und bei der Frau Merkel ging das ja kontinuierlich von Jahr zu Jahr voran. Das ist eben all die Situation, wenn es der Kuh zu bunt wird, dann geht sie aufs Eis und oder dem Esel, je nachdem, wie sie es haben wollen. Und das passiert im Prinzip dann drumherum um uns ist ja ohnehin in der Welt Chaos. Sie haben das ja schon angedeutet. Also es wäre vernünftig, wenn wir hier vernünftig weitermachen. Aber es ist nicht sicher.
Na sicher, das Beste für die SPD wäre, wenn sie aus der GroKo rausgingen, denn das tut ihr ja nicht
nein,
gut.
Nein. Das ist ein Dilemma. Ich meine, in der Opposition sich zu erholen in dieser Form, also nichts gestalten zu können, das ist sehr fragwürdig. Zweitens, wenn sie rausgeht, gibt es neue Wahlen. Was gewinnt die SPD, was gewinnt die CDU bei Neuwahlen? Nichts, sie verlieren. Das heißt also, es ist nicht, sage ich mal jetzt, rational alles begründbar, aber es ist einfach in dieser Situation eine vertrackte Lage. Sie müssen zusehen, dass das, was sie tun, sozusagen nach außen hin besser ankommt. Es ist ja nicht so, dass Deutschland in den letzten 10 Jahren schlecht gefahren ist. Im Gegenteil, wir sind besser durch den ganzen Regen durchgekommen als die Nachbarn alle drumherum. Im Augenblick gibt es so eine Ermüdung an dieser Stelle, das ist verständlich. Aber man sollte sich von solchen Sachen, von solchen Stimmungen nicht einfach ständig leiten lassen, auch von dem Gerede drumherum. Das heißt, es kann keiner bei der SPD und bei der CDU Interesse haben an Neuwahlen. Insofern müssen jetzt Walter Borjans und Esken aufpassen, dass sie nicht zu viel versprechen und dann in Zugzwang ihrer eigenen Worte geraten. Denken Sie an den armen Martin Schulz. Der war ja vielleicht von den ganzen in den letzten 10 Vorsitzenden der interessanteste und der beste. Der ist sehr schnell wieder rausgekegelt worden, weil er Dinge vor der Wahl erzählt hat, die hinterher nicht zu halten waren. Und so ist es jetzt auch. Die müssen aufpassen. Und Neuwahlen, ich glaube nicht, dass die SPD bei Neuwahlen in Thüringen besser abschneidet oder irgendwo anders.
Es geht ja nicht um die Person, es geht ja auch um Inhalte, die die Menschen vertreten und bei dem Investitionsstau, bei dem Exportüberschuss, der ja Deutschland und auch der Europa nicht gut tut, muss man sich von der schwarzen Null doch verabschieden. Es muss doch investiert werden, das versteht doch eigentlich jedes Kind. Nur Olaf Scholz versteht es nicht, er hat die Quittung bekommen. Die SPD muss sich doch inhaltlich auch neu ausrichten und sagen, okay, wir müssen uns von dieser schwarzen Null verabschieden. Hartz IV war ein Fehler. Also einfach klar, die Fehler mal eingestehen, wäre doch heilsam, oder nicht?
Naja, eingestehen reicht ja nicht aus. Sagen wir, die Linke hat ja zum Teil gepunktet in den letzten Jahren, weil sie einfach für Hartz IV nicht verantwortlich war. Wer für Hartz IV verantwortlich ist, kann auch schlecht sagen, wir haben das nicht gemacht. Da muss jemand mit richtigen Charisma und Kraft dann das rumdrehen, das Ruder. Das ist nicht so einfach, wie Sie sagen. Wenngleich das natürlich einer der Gründe ist, warum die SPD in den letzten Jahren so abgebaut hat. Aber Sie haben jetzt ein ganzes Dutzend von Themen reingebracht. Also es geht schon mit dem Exportüberschuss, den Sie ja nicht mögen. Ich sag's nochmal, dass wir beide uns jetzt hier unterhalten. Das hat was mit Exportüberschuss zu tun. Das Land verdient sehr gut auf den Weltmärkten. Deswegen ist der Wohlstand hier. Deswegen hat man auch Geld, ein Radio zu machen, wie wir es jetzt gerade beide betreiben. Es gibt viele Länder, dort gibt es so etwas nicht, weil sie auch keinen Überschuss haben. Also das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein, dass der Wohlstand in der Bundesrepublik beruht auf einem starken Export, auf der Tatsache, dass wir Ingenieure haben, Ideen haben, die wir nach außen hin gut verkaufen können, besser verkaufen können. Also es arbeiten ja schon viele daran, dass dieser Exportüberschuss zurückgeht. Schauen Sie mal, dieser ganze Dieselskandal, die Schwierigkeiten der deutschen Wirtschaft. Made in Germany hat einen schweren Kratzer bekommen. In manchen Branchen klingen wir schon wieder wie Made in China. Das heißt also, wir müssen aufpassen, darauf beruht unser Wohlstand. Und den können wir nicht einfach aufs Spiel setzen. Es wird auch anderen nicht gut tun. Schauen Sie, dieser Energiewandel, dass man zeigt als Industriestaat, dass man in der Lage ist, auch ohne den Kohlekraftwerken, ohne Atomkraftwerken das Ganze zu packen, ist technologisch eine ganz wichtige Geschichte für die Menschheit insgesamt. Wenn wir den Wohlstand nicht haben, können wir das nicht machen. Das ist einfach so. Und insofern sagen wir, würde ich da sehr vorsichtig sein, auch die schwarze Null jetzt einfach fallen zu lassen. Das ist schon eine Frage, ob die künftigen Generationen mit so einer Hypothek leben. Im Augenblick sind die Zinsen unten, weil es gibt viele Gründe dafür. Viele kritisieren das, zu Recht höchstwahrscheinlich auch. Aber wenn die Zinsen hochgehen, dann bezahlen sie wieder viele, viele Milliarden an die Banken, weil sie sich dort verschuldet haben. Insofern ist Deutschland im Augenblick eher in der Situation, was machen wir mit den Milliarden, die nicht abgerufen werden. Das heißt, es wird ja für vieles bereitgestellt Geld. Nur, es sind da draußen ja gar keine Bauleute, die das machen können. Schauen Sie nach Thüringen, selbst in unserem Land, sie finden für viele Bereiche gar keine Arbeitskräfte mehr, auch keinen, der den Auftrag entgegennimmt. Also das ist alles ein bisschen komplexer und im Augenblick neigen alle dazu, schnelle, einfache Antworten hören zu wollen. Das wird nicht funktionieren.
Also bei dem Thema kommen wir wohl nicht zusammen. Mal sehen, ob wir beim Thema AfD zusammenkommen, zumindest in der Analyse. Der völkische Flügel hat einen großen Erfolg davon getragen, aber die AfD ist ansonsten geschwächt, würden Sie das auch sagen? Oder ist das jetzt nur so ein Durchatmen und dann geht es erstmal richtig los?
Naja, geschwächt würde ich nicht sagen, weil ich glaube, das ist ein Trend, der nicht nur in Deutschland ist, sondern international, dass vielen Menschen diese globalisierte, komplexe Welt zu kompliziert wird, dass sie das nicht verstehen. Früher haben die sich zurückgezogen und gesagt, naja, da kann ich sowieso keinen Einfluss drauf nehmen. Jetzt wissen sie genau, dass sie mit den populistischen Kräften, ob in Italien, Frankreich oder hier auch zumindest die Gesellschaft aufmischen können, also ihren Frust ablassen können. Ein Teil von ihnen. Ein Teil ist natürlich völkisch und nationalistisch und zum Teil faschistisch in seinen Elementen. Dass die leise auf dem Vormarsch sind in der AfD, das kann man sehen. Auch ein Herr Brandner ist ja plötzlich da, wie Kai aus der Kiste aufgetaucht wieder und ist als Parteivize gewählt worden. Da braucht der Höcke das selber gar nicht machen, weil bei ihm wäre die Sache nicht ganz so klar. Er kann nur einen triumphalen Sieg brauchen, wenn er den nicht kriegt, was vielleicht bei den Widerständen aus den Westen der Partei möglich war. Da hat er sich lieber nicht nach vorne getraut. Das heißt also, die Position der Thüringer und der Thüringer AfD, die rechtsextremistisch ist, die ist durch den Brandner zwar gestärkt, aber insgesamt ist die Partei in sich noch nicht entschieden. Insofern sage ich jetzt mal, ja, man kann jetzt die Personen zählen, die da in den Vorstand gewählt worden sind, da ist der Flügel stärker vertreten. Aber den Durchmarsch, den die Leute ja immer gerne haben wollen, den haben sie nicht hingekriegt. Insofern sage ich mal, wir schauen uns das an, ob diese AfD so bestehen bleibt oder unter Umständen unter den Druck der Ereignisse zerfällt in einen noch radikaleren Teil und einen, der vielleicht versucht, irgendwie mit der CDU was zusammenzumachen. Das ist alles offen. Für die CDU wird es gefährlich, weil sie immer wieder natürlich von der AfD bedrängt wird und diese auch, so wie in Thüringen, halt auch an ihr schon vorbeigezogen ist. Insofern sage ich es mal, auch hier, die haben kein Interesse bei der CDU, auch vor diesem Hintergrund an Neuwahlen. Insofern, sie werden sich schon zusammenraufen müssen, die SPD und die CDU.
Wenn wir uns Anfang Januar wiederhören, wird dann alles klar sein, wie es in Thüringen läuft, oder wird dann immer noch hin und her gefeilscht und verhandelt, oder denken Sie, dass es...
Naja, im Augenblick ist es ja so, die treffen sich wohl heute wieder und immer mal, und das machen die auch richtig so. Ich glaube, es ist in den einzelnen Parteien so, dass die Parteitage ohnehin entscheiden, ob man eine Minderheitsregierung oder andere Dinge macht. Das ist vor Weihnachten nicht mehr machbar. Also die Perspektive, wie wir sie ganz am Anfang nach der Wahlentscheidung für das Frühjahr 2020 entworfen haben, dass da eventuell etwas Klarheit da ist, wie es funktionieren kann, das Thüringer Modell, das werden wir sehen. Es ist natürlich etwas, worauf trotzdem das ganze Land schaut, also weil einfach diese Art von Minderheitsregierung mit verschiedenen vielleicht Mehrheiten, das ist nicht ganz einfach hinzukriegen. Wir können es noch hoffen, dass es Thüringen gelingt und dass wir auf diese Art und Weise nicht zurückfallen. Im Augenblick, schauen Sie, die gute Nachricht der Woche haben wir gar nicht erwähnt, dass wir bei der Arbeitslosigkeit im Prinzip im Bundesdurchschnitt liegen, das heißt bei Niedersachsen von der Art her besser sind als Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen. Das sind alles Nachrichten, die vor 10 Jahren fasziniert hätten, ja, wo man gesagt hat, mein Gott, toll, so eine tolle Entwicklung. Im Augenblick wird das einfach so hingenommen, so, das ist so. Also ich glaube, die Menschen sind da auch immer mit Blick nach vorn geneigt, die Probleme zu sehen. Denn da, wo Problemlösungen da sind, haben sie das nicht so hingekriegt. Aber was ich vielleicht für ein kleines Thema hier sehen würde, ich weiß nicht, waren Sie schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Ja, das wäre jetzt das nächste Thema gewesen, was ich ungern anspreche, weil ich bin Glühweinverweigerer und Weihnachtsmarktverweigerer. Ja, ich mag diesen Trubel nicht.
Ja gut, sag ich mal, der Weihnachtsmarkt ist natürlich für Erfurt als Werbung nach außen in eine sehr charmante Werbung eigentlich sehr wichtig. Ich meine, dass da viele Busse kommen, viele Menschen aus anderen Regionen kommen und sagen, mein Gott, wie schön ist das hier im Osten oder wie schön ist es in Erfurt? Ich finde das nicht schlecht. Ich habe nur lange Zeit mich zurückgehalten, dieser Mittelaltermarkt, dass der vertrieben worden ist von der Marienwiese. Ich finde es nach wie vor einen großen Verlust für diese Stadt. Und eigentlich müssten ja alle Verantwortlichen daran arbeiten, diesen Weihnachtsmarkt als Schaufenster dieser Stadt einmal im Jahr, diese Saison, wo Leute freiwillig zu uns kommen, attraktiver zu machen. Und die Entscheidungen, die getroffen worden sind, sind offensichtlich, gehen die darauf hinaus, dass man das Attraktive abgebaut hat. Das heißt, im Prinzip sieht man dem Weihnachtsmarkt dieses Jahr an, dass er schlechter ist als letztes Jahr, weil einfach dieser Weg über den Domhügel, diese vielen Menschen, die auch zum Teil ja in den Dom gegangen sind, daran hätte auch der Bischof Interesse haben müssen und die Kirche, dass einfach Leute auch mal da reingehen, die da vorbeikommen, die sonst vielleicht gar nicht den Weg auf den Hügel nehmen würden. Und das Ganze drumherum, also ich glaube, es ist ein Jammertal, was man da veranstaltet hat. Und es ist immer noch nicht ganz klar, was dazu geführt hat. Ich vermute mal, am Ende war es Neid, weil der Mann, der das organisiert hat, diesen Mittelaltermarkt höchstwahrscheinlich ganz gut verdient hat. Das wussten die in der Stadt. Also es gibt da Bedienstete in der Stadtverwaltung, aber auch im Rat offensichtlich, die an der Attraktivität Erfurts kein Interesse haben, sondern lieber ihre eigenen persönlichen Dinge da durchsetzen. Und das ist nicht schön. Also wenn Sie diesen Jammermarkt sehen da in der Schillerstraße, wo der Ausweich gefunden worden ist, höchstwahrscheinlich hatten die schon Verträge und konnten sie nicht auflösen. Also das ist eine für die Stadt schlechte Entscheidung. Und daran haben mehrere mitgewirkt und die haben es bewusst schlechter gemacht. Und das muss man in dieser Stadt natürlich diskutieren. Warum ist diese Stadt nicht in der Lage, seine Vorzüge rauszukehren? Die Vorzüge waren zum Beispiel ein wunderbarer Weihnachtsmarkt, der den Dom eingeschlossen hat, und natürlich auch die andere Seite. Also insofern sage ich mal, ich finde das jämmerlich.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen trotzdem besinnliche Zeit.
Wann sind wir denn wieder da? Wann reden wir denn wieder?
Ja, in der ersten Januarwoche sind wir wieder.
Januar, wunderbar. Und Sie fliehen wieder des Weihnachtstrommels.
Unbedingt. Und Herr Hucke wird mich vertreten, wird hier sein an jedem Montag, wenn Sie auch da sind. Und ich wünsche Ihnen eine angenehme Adventszeit, schöne Feiertage, einen guten Jahreswechsel. Und danke, dass wir Woche für Woche miteinander gesprochen haben. Die Themen werden uns wahrscheinlich für die Zukunft nicht ausgehen. Ne?
Es sieht so aus. Wir haben ja ein bisschen auf das Sommerloch gehofft, aber es war dieses Jahr auch nicht da. Ich wünsche Ihnen auch ein paar schöne Tage. Und wo immer Sie uns in der Welt hören, heutzutage mit der Technik ist es ja kein Problem. Also ich weiß schon, Sie haben Ihr kritisches Auge auf unser Gespräch. Ich freue mich, wenn Sie wieder da sind.
Herzlichen Dank, Sergei Lochthofen. Tschüss.
Tschüss.